habe ich ja eine Frage zur Beobachtung von Stimmungen. Gefühlsstimmungen im Unterschied zu Emotionen wie Wut oder Freude, über die wir gesprochen hatten, die vielleicht relativ einfacher zu erkennen sind und auch möglicherweise die Ursachen und so zu untersuchen sind. Frage lautet so: Allgemeine Stimmungswechsel von guter zu schlechter Laune ohne offensichtlichen Grund und sehr schwer zu durchschauen. Dies kann von Abend zum nächsten Morgen passieren oder auch von einer Stunde auf die andere. Wie finde ich hier die Ursache? Wie lässt sich am besten damit arbeiten? Ja, also das kann natürlich interessant sein, das kann man natürlich auch versuchen zu untersuchen, auch so die mehr etwas vageren Stimmungen, durch die wir gehen, vor allem wenn das Stimmungsmuster sind, die vielleicht auch, vor allem vielleicht, wenn wir wirklich ein Muster erkennen, wo bestimmte Stimmungen, die wir vielleicht auch nicht als besonders hilfreich empfinden, uns immer in bestimmten Situationen sozusagen überfallen oder sich bei uns einnisten, hereinschleichen, so wie der Nebel, der gestern kam. Jan hat mich darauf hingewiesen, ich hatte es noch gar nicht gemerkt, dass gestern der Nebel so ganz plötzlich hereinkam. Ne? Und dann sitzen wir drinnen und wissen nicht, wie wir da hingekommen sind oder wie wir wieder rauskommen sollen. Es kann auch so eine Obsession werden, versuchen immer für alles die Gründe zu finden, alles zu untersuchen. Und das kann nützlich sein, manchmal kann es auch sehr wichtig sein. Das ist aber gerade so bei Stimmungen vielleicht eben auch ja, subtil und ein längerfristiges Projekt. Ne? Das hat was damit zu tun, wirklich für uns auch ein bisschen mehr, und Meditation Gewahrsam kann dabei natürlich helfen, also das überhaupt erstmal zu erkennen und anzufangen, Muster zu erkennen, uns daran zu erkennen, uns besser kennenzulernen. Und dann eventuell, wenn man das befragt und hinterfragt, mit der Hilfe unserer Meditation, Achtsamkeit, Untersuchung mit viel Geduld, kommen wir vielleicht manchmal auch ein bisschen tiefer in die Ursachen, vielleicht unterliegende Konditionierungen, die manchmal auch sehr früh kindliche Konditionierungen sind, also die uns prädisponieren zu bestimmten so Gefühlsmustern, ne, durch die wir immer wieder irgendwie durchgehen und deren wir vielleicht manchmal ein bisschen müde werden, wenn wir hier schon wieder machen wir hier schon mal. Es ist vielleicht ein großer Schritt im Sinne der Praxis und unserer Idee, uns von diesen Limitationen unserer Konditionierung eben auch zu befreien, einmal mehr in dem Gewahrsein unserer Fähigkeit, das zu erkennen. Das ist wieder unsere Wunderwaffe. Das, was eine Stimmung erkennt, ist nicht die Stimmung. Wenn ich erkenne, dass ich beleidigt bin, dann ist da etwas in mir, was dieses Beleidigtsein erkennt. Das ist nicht beleidigt. Das ist also genauso wie mit allem anderen, wovon ich gesprochen habe. In dem Moment, wo wir das erkennen, das ist immer so gegeben, aber wir sehen das natürlich leicht, wenn wir nicht wirklich daran interessiert sind. Wenn wir das erkennen, sehen wir, da haben wir einmal mehr einen Fuß auf dem Trockenen, einen Fuß auf dem Land. Und die Praxis, wie können wir dann am besten damit arbeiten? Die Praxis des guten Meditierers, oder guten Buddhisten, ist dann natürlich, dass wir wenn wir in das Bein investieren, was noch im Sumpf ist, und das als Standbein wählen, versinken wir im Sumpf. Im Prinzip habe ich die Wahl. Ich habe vielleicht nicht die innere Kraft, wirklich frei zu wählen, aber die Möglichkeit, da ist eine Tür. Und ich kann also sehen, okay, gehe ich in die Stimmung oder wähle ich das Gewahrsein der Stimmung? Ich denke, das können wir für uns sehen. Also sobald wir das erkannt haben, dann haben wir da eine Möglichkeit, eröffnet sich eine Möglichkeit. Und das ist natürlich auch Übung, aber das hat nicht unbedingt erstmal damit zu tun, dass wir die Stimmung jetzt analysieren müssen, untersuchen müssen, darunter, sondern einfach erstmal zu sehen, das ist eine Stimmung. Ich bin in meine Stimmung. Und wenn wir das sehen und diesen Standpunkt wählen, dann anstatt, dass wir alles, was uns passiert, was uns geschieht, dass wir unsere Welt durch die Brille dieser Stimmung sehen, sehen wir stattdessen die Stimmung. Wir sehen, dass unsere Brille gefärbt ist. Und dann haben wir schon, da ist ein Tor aufgestoßen, ne? Zu dem, was zu der Möglichkeit der Freiung der Freiheit von der Stimmung. Das ist diese permanente Einladung, die wir haben von dem Gewahrsein. Das ist immer eine Möglichkeit. Wir können immer diesen einen Schritt zurück machen mit allem, was der Inhalt ist. Mit Stimmung kann das manchmal schwierig sein. Für manche von uns ist das schwieriger, für manche nicht so. Wir haben andere Sachen, die uns Schwierigkeiten bereiten, aber weil die so ein bisschen diffus sind natürlich und wie so ein Nebel halt alles vereinnahmen, aber es ist durchaus möglich, natürlich, zu sehen, aha, Achtung, Abinando, du bist auf dem falschen Fuß aufgestanden. Ich merke das. Ja. Anstatt, dass ich dann anfange, mich damit zu identifizieren und dann anfange, alles zu kritisieren oder schwarz zu sehen, dann sagen wir, oh Gott, was als nächstes passiert, gibt bestimmt wieder alles daneben, oder dann siehst du hier schon wieder das und der ist nicht erschienen und das ist kaputt. Und, sondern die sehen, okay, oh, pass auf, guck, was da passiert. Ne? Da habe ich mehr Möglichkeiten, anfangen, damit umzugehen. Zum Beispiel kann ich beim Frühstückstisch meinen Kollegen oder Familienmitgliedern oder wer auch immer das gleich sagen. Das, manchmal können wir das. Dann haben wir, weil wir schon einen kleinen Abstand haben. Sagen wir, ah, pass auf, heute Morgen, ich bin in einer komischen Stimmung. Nimm das nicht alles so ernst, was ich heute sage. Und das Interessante ist, dass in dem Moment, wo wir darüber mit jemand anderem sprechen, ne, unser Standbein schon mehr Kraft hat, weil wir haben es schon ein bisschen weiter irgendwie rausgezogen. Vielleicht nicht immer, aber manchmal ist es so. Ne? Dass in dem Moment, wo ich über die Stimmung rede, sie schon objektiviert ist und was natürlich einmal mehr beweist, wie flüchtig und unberechenbar und eben vergänglich Stimmung eben sind. Ne? Weil in dem Moment, wo wir darüber reden, haben wir uns schon dem mehr entzogen und haben andere Sachen hereingelassen, die wir, wenn wir die Stimmung wählen, natürlich vielleicht gar nicht hereinlassen. Wir wollen den anderen Leuten gar nicht zuhören, wir wollen gar nicht mit den anderen Leuten reden. Aber in dem Moment, wo ich diese andere Person hereingelassen habe und mich über meine Stimmung mit der Person verständige, sind, habe ich andere Faktoren zugelassen, die vielleicht meine Stimmung schon verändert haben. Und ich rede gerade um meine Stimmung und gucke dann, ja, wo ist sie denn jetzt? Ist eigentlich schon weg. Plötzlich ist das, das kann manchmal sehr, können wir sehen, wie flexibel, gerade wenn wir mehr Gewahrsein haben, wie flexibel wir in unseren Stimmungen werden können. Also selbst wenn nichts anderes hilft, zum Beispiel einfach nur, dass wir uns erinnern, eben, dass eine Stimmung ist und auch vergänglich ist. Das bin nicht ich, das ist nicht mein, das gehört mir nicht. Das ist komm, das geht auch wieder vorbei. So eine ganz einfache Reflexion kann manchmal Wunder werken. Was Ajahn Sumedho oft empfiehlt, also was ist auch, wenn wir das untersuchen wollen, anstatt unsere Stimmung zu verurteilen oder abzuurteilen oder krampfhaft versuchen, in eine andere Stimmung, in eine bessere Stimmung vielleicht hineinzukommen. Wenn wir sie erstmal erkannt haben, können wir sie auch übertreiben. Wir haben immer, unsere Zuflucht ist ja nicht in der Stimmung jetzt. Wir suchen nicht Zuflucht in der Stimmung, sondern wir suchen Zuflucht im Gewahrsein. Dann können wir uns das eben auch leisten, weil wir sie ja schon objektiviert haben zu einem gewissen Grad. Ein Teil der Untersuchung kann sein, dass ich mir das mal genauer angucke, indem ich einfach ein bisschen dicker auftrage. Was immer das für eine Stimmung ist. Also wenn ich irgendwie in einer kritischen Stimmung bin, mal richtig loszulegen, also wirklich mal, wirklich die Sau rauszulassen sozusagen, nicht raus, natürlich nur drinnen, aber wirklich auch alle richtig zu kritisieren, aber heftig. Und bis es so übertrieben ist, dass ich darüber lachen muss. Dass es eben zumindest offensichtlich ist, ja, es ist, ne? Ist auch eine Art, wie man das objektivieren kann. Also das sind so ein paar Sachen, wie man mit Stimmung arbeiten kann. Und interessanterweise natürlich, wenn wir das entwickeln, einfach die Zuflucht im Gewahrsein zu nehmen, natürlich gibt uns das auch eine bessere Grundlage, Stimmung auch analytisch oder hinterfragend zu untersuchen. Wenn ich in der Stimmung gefangen bin und in meinem Beleidigtsein versuche, mein Beleidigtsein zu untersuchen, kommen wir natürlich nicht weit. Zum Beleidigtsein fällt mir ein, ist mir einmal passiert, wo ich mich beleidigt war und ich habe spontan, oder weiß ich nicht mehr, wie spontan das war, aber jedenfalls habe ich mich hingesetzt und habe, mir fiel dazu irgendwie so ein Reim ein, ein Vers. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe ein Gedicht daraus gemacht. Mit schönen Vierzeilern, schön gereimt, durchgereimt bis zum Ende über die beleidigte Leberwurst. Und da habe ich natürlich auch extra besonders dick aufgetragen. Und zum einen konnte ich mich da drin sehen, auch durchaus ernsthaft, also durchaus einen ernsthaften, aber das wurde dann natürlich auch so spaßig, dass am Ende natürlich konnte ich das Ganze natürlich nicht mehr ernst nehmen. Das ist auch eine Möglichkeit. Ne? Das ist übrigens, das müssen ja keine Gedichte sein, aber ich glaube, das ist auch eine Methode zum Beispiel, die oft in therapeutischen Zusammenhang angeboten wird, wenn du irgendwie so ein wirklich gnatschig bist auf jemanden und kritisch oder Wut oder sowas hast, das alles aufzuschreiben. Das alles aufzuschreiben. Immer aufzuschreiben, aber konsequent, immer weiter, bis nichts mehr rauskommt. Und dann ist es erstmal leer. Das ist ja, wir brauchen es nicht mehr immer die ganze Zeit, uns zu wiederholen und zu denken, weil wir haben es ja alles aufgeschrieben. Wir haben es ja, wir haben ja den Beweis, wie schlecht wir alle sind, wie recht ich habe und so weiter. Wir haben es ja, wir haben es ja uns rausgelassen. Also wenn dann erstmal alles raus ist und in der Ruhe wieder einstellt, dann können wir uns ja im rechten Moment das nochmal an durchlesen, was wir da aufgeschrieben haben. Und das kann natürlich auch sehr lustig sein. Oder jedenfalls sehr objektivierend. Ne? Wir sind dann nicht mehr in der Geschichte so gefangen. Wir sehen, ah ja, okay, das ist ein Muster. Das ist eine Kondition, die ist gekommen, wie andere Dinge auch. Und es geht auch wieder. Ich brauche mich nicht damit zu identifizieren, nicht durch den Mann zu steigen. Also mit dieser Einladung, der permanenten Einladung mit dem Gewahrsein, da habe ich ja schon auch in anderen Zusammenhängen gesprochen. Und also ist zum Beispiel, um auch so auf eine Methode von Ajahn Sumedho zurückzukommen, wir können das halt auch mit unseren, mit Gedanken genauso machen oder um ja, Gedanken und Stimmungen, die arbeiten natürlich auch manchmal sehr geschickt zusammen. Je nachdem, in was für einer Stimmung wir sind, färbt das natürlich unsere Gedanken. Manchmal ein unachtsames Denken, unachtsamer Gedanke, den wir nicht klar genug sehen können, ist in eine Stimmung hineinbringen. Ja, manchmal kann man das zurückverfolgen, wo das dann angefangen hat. Genauso können wir Gedanken eben auch benutzen, um die zu untersuchen. Anstatt zu versuchen, endlich Ruhe von unseren Gedanken zu haben und nicht zu denken, oder so, das kann man natürlich auch, aber ja, Gedanken ganz bewusst zu denken ganz, und zu sehen, um sie genauer zu beobachten zu können und zu sehen, was die mit uns machen. Ja, zum Beispiel fällt mir dazu ein, auch von Ajahn Sumedho, um das so deutlich zu machen, auch diese Einladung, die besteht, die permanente Einladung vom Gewahrsein, der Gedanke, ich bin ein unerleuchteter, unerwachter Mensch und ich muss viel meditieren und an mir arbeiten, damit ich also irgendwann in 20 Jahren oder 20 Lebenszyklen auch zum Erwachen komme. Damit ich auch das Erwachen erfahre, hört sich ja sehr durchaus passabel an oder so, das ist nicht, da würde man nicht für eingesperrt für so einen Gedanken, das kann man mit sich sehen lassen. Aber also Ajahn Sumedho stellt es eben auch vor als eine Möglichkeit, wie mit vielen Gedanken, wir können ja einmal ganz genau anschauen und ganz bewusst denken in unserer Meditation, auch gerade wenn der Geist ein bisschen ruhiger geworden ist, einfach so der erste Teil, ich bin ein unerwachter Mensch. Und wir können es auch noch mehr verlangsamen. Und dann sehen wir, es ist ein Gedanke, den wir denken können, der auftaucht. Und vor dem Gedanken ist da das Gewahrsein. Wir kennen das Gewahrsein vor dem Gedanken, das Gewahrsein während des Gedankens, sonst wären wir uns ja nicht bewusst, dass wir den denken. Und der Gedanke hört aber auf mit Mensch. Ich bin ein unerwachter Mensch. Und dann kurze Pause. Dann ist Ruhe. Vielleicht nur kurz. Aber das Gewahrsein ist immer noch da. Und der Gedanke, dass ich ein unerwachter Mensch bin, ist ein Gedanke. Aber das Gewahrsein, was sich dieses Gedanken bewusst ist, ist wach. Ist schon da. Ist vorher wach, ist währenddessen wach, das ist hinterher wach. Aber es ist kein erwachter Mensch, das bin nicht ich, aber es ist da. Und es ist da, wie diese Möglichkeit, also diese Einladung zum Wachsein, ist immer schon vorhanden. Egal, was ich jetzt denke, ob ich denke, ich bin ein unerwachter Mensch oder ich denke, ich bin ein erwachter Mensch. Ist ja auch nur ein Gedanke, der etwas anderes impliziert. Aber das Gewahrsein kann sich dessen bewusst sein. Es ist etwas, was wir kultivieren können, Bhavana, Kultivation des Herzens. Dieses Gewahrsein ist ja eine elementare Funktion unseres Herzens, unseres Geistes. Aber die Kultivierung dieses Gewahrseins ist im Grunde, dass wir wirklich zunächst einmal das erkennen und dann darin investieren, also wirklich Zuflucht dazu nehmen. Je mehr wir uns auf das Gewahrsein als Standbein wählen, je stärker wird der Standbein. Und je weniger sind wir identifiziert mit den Gedanken, je weniger wichtig ist, ob wir jetzt denken, wir sind ein erwachter Mensch oder ein unerwachter Mensch, weil wir es direkt betrachten können und sehen, dass es ein Gedanke ist. Und stattdessen sind wir mehr interessiert an dem, was sich dieses Gedankens bewusst ist. Das ist das gleiche Bewusstsein, intelligentes Bewusstsein, Gewahrsein, achtsame Anwesenheit, die sich unserer Gefühlsstimmung oder unserer Emotionen bewusst ist oder was halt sonst mit uns passiert. Und jemand hat mich gefragt über die vier Stufen des Erwachens, Eintritt in den Strom und so weiter. Richtig, in unserer Tradition, in Theravada, spricht man nämlich von den vier Stufen des Erwachens. Und im Grunde geht es dabei, so wie ich das sehe, um eine Liste, die der Buddha gibt, von 10 Fesseln, könnte man sagen, die das Gewahrsein an den Inhalt unseres Gewahrseins, den Inhalt unserer Erfahrung fesseln oder damit vermischen, sodass es nicht frei ist, nicht einfach frei stehen kann und eine wirkliche Zuflucht ist. Und dass diese Fesseln sich langsam lösen können, wenn wir das durchschauen. Wenn wir zunächst mal dieses Gewahrsein als prinzipiell unabhängig entdecken und dann daran investieren, können wir möglicherweise graduell, so wie mit dem Griff der Axt, oder manchmal punktuell durch sogenannte Durchbrüche, tiefere Einsichten, Erfahrungen halt sehen, wie sich diese Fesseln lösen. Der Inhalt bleibt immer noch der Inhalt unserer Erfahrung, aber das Gewahrsein vermischt sich nicht damit in der gleichen Weise, ist nicht daran gefesselt. Wir werden nicht an den Füßen mitgezogen von unseren Konditionierungen, sondern wir können die Konditionierung beobachten in einem höheren Grad und haben dann die Freiheit, auf Situationen nicht einfach zu reagieren, Autopilot, sondern eben einzugehen, zu antworten. Also eigentlich hat man dieses Response, ne? Statt Reaktion, Response. Ne? Also wirklich aus einem reflektiveren, freieren Raum heraus sich einer Situation gegenüber zu verhalten, bis wir mit beiden Füßen auf sicherem Land stehen. Das Problem dabei ist, dass oft, gerade auch in der Theravada-Tradition, halt, wo wir diese vier Stufen haben, die werden dann auch personifiziert, sind also die Leute, die, also wenn man jetzt in den Strom eingetreten ist, so was man dann erreicht hat, und wir das, weil wir eben aus diesem Persönlichkeitsglauben herauskommen, aus unserer Identifikation unserer Persönlichkeit, wieder dahin dazu tendieren, das persönlich zu nehmen. Bin ich jetzt in den Strom eingetreten oder nicht? Wer kann mir das sagen? Kriege ich mein Zertifikat? Oder bin ich tiefer an den Treten? Ne? du hast die erste Stufe, der macht, das ist ja gut. Wenn du jetzt noch ein bisschen anstrengst, dann kommst du vielleicht auch auf meine Stufe. Schon eine Stufe weiter. Ich bin ein Einmal-Wiederkehrer. Das ist noch besser. Ich habe noch mehr Fesseln aufgegeben. Und ich bin jetzt noch spiritueller als du. Und mein Lehrer, der ist sogar ein Niemals-Wiederkehrer. Das ist noch eine Stufe weiter. Ne? Es ist die Art und Weise, wie wir nach unserer Konditionierung hin halt Erfahrung interpretieren. Aber das Interessante ist, dass die erste Fessel, die man halt als Strom eingetreten, bei dem sogenannten Stromeintritt aufgegeben wird, kann man sagen, was man durchschaut, ist genau dieses, der Persönlichkeitsglauben. Also die Identifikation mit den inneren Strukturen, unseren Präferenzen, unseren Vorurteilen, unseren emotionalen und Gefühlsmustern, alles, was so zu unserer Persönlichkeit hinzugehört, die wir entwickeln, die so, sagen wir, dieses Bündel von Strategien und Taktiken ist, mit denen wir uns in unserem Leben orientieren und irgendwie durchwursteln, dass der Vorhang fällt. Und klar, man kann es ja sehen, wenn diese Erfahrung dieses Gewahrseins wirklich klar geworden ist einmal, und wirklich das, dann hat es damit zu tun, dass man das wirklich durchschaut. Das ist nicht, dass die Persönlichkeit dann plötzlich nicht mehr da ist, oder das heißt im Anatta, so heißt es halt auch nicht, dass wir ein Ego haben und eine Persönlichkeit, die müssen wir irgendwie vernichten, damit wir die Freiheit erfahren, sondern es wird transparent. Wir sehen, was das ist, und wir nehmen es nicht als mehr, als was es ist, dass wir nehmen das nicht, wir nehmen da keine Zuflucht mehr zu, sondern wir sehen, dass das Konditionierungen sind, Prozesse, die ihren Sinn haben, die ihre Funktion haben, die aber auch ihre Grenzen haben und die nicht wirklich ein verlässliches Refugium für uns bilden, ne? wo wir innere Sicherheit und Frieden wirklich finden können. Ne? Und das ist etwas, was sich ständig verändert. Gott sei Dank. Ne? dass unsere Persönlichkeit und alles, womit wir uns identifizieren können, eben nicht fixiert ist. Ne? So bin ich halt geboren, tough luck. Ich habe so eine, da hat irgendwie nicht aufgepasst, als die Persönlichkeiten verteilt worden sind. Dann hat eine Miete gezogen. Ne? Und das kann man natürlich auch als Ausrede benutzen, da lässt sich eh nichts dran machen, also eigentlich gar nicht das andere. Aber es ist unglaublich variabel, ne? Genau, wie mit unseren verschiedenen Stimmungen. Ne? Das Selbstbild, was wir von uns haben, was wir denken, was wir für eine Persönlichkeit sind. Wenn wir mit dem falschen Fuß aufgestanden sind, denken wir plötzlich über uns ganz anders, als wenn wir mit dem richtigen Fuß aufgestanden sind. Mhm. Haben wir nach unserer Einschätzung eine ganz andere Persönlichkeit. Mal abgesehen davon, was andere Leute von uns denken. Das ist auch wieder ganz was anderes. Ne? Und die Sorgen, die uns dann darüber machen. Ne? Dukkha. Worum es hier eigentlich geht, ist zu sehen, also, wenn das Gewahrsein sich löst von dieser Verstrickung, ne? Wenn es nicht mehr mein Gewahrsein ist, schau, was für eine achtsame Person ich bin, muss man plötzlich sehen, wenn plötzlich das Gewahrsein weg sozusagen abhebt und übernimmt das Steuer, dann fängt die Persönlichkeit manchmal am Anfang ein bisschen an, nervös zu werden, weil sie vielleicht arbeitslos wird, Kontrolle verliert. Wenn wir damit vertrauter werden, können wir sehen, das muss kein Problem sein. Die Persönlichkeit hat durchaus noch ihren Zweck und ihren Sinn, aber wir können sie dann benutzen. Wir können aber verschiedene Aspekte unserer Persönlichkeit auch viel einfacher wieder in den Schrank hängen, wenn wir sie gerade nicht brauchen. Das ist, weil, denke ich, Leute, wie wenn ihr über Ajahn Chah gelesen habt oder Berichte über Ajahn Chah, warum der oft so unberechenbar sein konnte oder so viele, und ich erinnere es auch von meinem ersten Lehrer, hat ganz, ganz unterschiedliche Persönlichkeiten manifestieren konnte, je nach der Situation, was angebracht war und nach der Person, mit der er sich auseinandergesetzt hat. Dann kriegt man, also wenn man das ein bisschen versteht, wenn man das Gefühl, dass also etwas ist, dass da eine Weisheit am Werke ist, die Persönlichkeitsmerkmale einsetzt, aus Gründen, dann zum Beispiel des Mitgefühls oder der, ne, um anderen, was, um zu sehen, was für die Situation für diese Person vielleicht gerade hilfreich ist und auch mit unheimlicher Flexibilität es wechseln kann. Also bei so jemandem denke ich, also ich habe nie mit Ajahn Chah gelebt, davon muss ich gehört haben. Über manche Sachen kann man sehr verlässlich sein. Also dass bestimmte Sachen, wie zum Beispiel ethische Grundsätze und so weiter, die sind verankert. Da ist so eine Person nicht unberechenbar. Also eine Person, die im Hinblick von moralischen oder ethischen Grundsätzen unberechenbar ist, würde jedenfalls der Buddha nicht als Lehrer empfehlen. Aber wie sich das manifestiert als Persönlichkeitscharakteristik, kann dann sehr flexibel werden. Und für uns, hier ist nicht durchschauen, vielleicht sehr unvorhersehbar. Es hat also damit zu tun, dass das Gewahrsein unabhängiger wird von der Identifikation mit unserem Persönlichkeitsstück. Und von daher ist es natürlich absurd, aber es ist natürlich auch in unserer Tendenz angelegt, wenn uns mal sowas passiert, wir haben plötzlich irgendwie so eine starke Erfahrung des Gewahrseins, und wir sind nicht nur so mit unserer Persönlichkeit identifiziert, weil es ändert sich natürlich auch irgendwas in unserer Anschauung der Dinge. Und das dann anfangen zu denken, bin ich jetzt ein Strom eingetreten? Das ist natürlich nichts anderes als die Persönlichkeitsstruktur, die wieder hochkommt und halt diese Einsicht oder diese andere Erfahrung zu hijacken. Und steht wieder im Weg. So wie ich gestern gesagt, das ist in dem Sinne, meine ich, die Person, die Persönlichkeit, die erleuchtet werden will, im Weg steht, im Licht steht. Also nicht in dem Sinne, dass wir sie beseitigen müssen. Das wäre wie Bhavatanha, also Aversion gegen uns selber, sondern dass wir sie durchleuchten müssen, wirklich durchschauen. Dann wird sie zu einem hilfreichen Werkzeug, anstatt dass es ein Gefängnis ist für das Gewahrsein. Für uns ist es fast so, wie dass unser Gewahrsein, unsere Persönlichkeit gefangen ist. Das ist vielleicht ein gutes Bild. Aber weshalb es so schwer ist. In unsere Sachen, unsere Geschichten, alles, was dazu gehört, alles, womit wir uns identifizieren, verstrickt sind. Also wie man diese Liste mit diesen vier Stufen für mich also hilfreich benutzen kann, ist eigentlich mehr, dass was man guckt, was diese 10 Fesseln sind, um die es dabei geht, die also graduell aufgegeben werden, während man also auf diesem Weg der Stufen voranschreitet, konventionell gesprochen, also was da passiert. Es wird eigentlich immer mehr Identifikation aufgegeben. Der Geist wird klarer und wird ruhiger dabei. Und das nehme ich dann vielleicht heute Abend nochmal auf, das Thema. Die anderen sind noch 9 Fesseln übrig. Macht euch ja vielleicht neugierig, was sind das für Fesseln? Jetzt können wir unserem Ego wollte mir ein bisschen frische Luft gönnen und Gehmeditation machen draußen.